Ja, wir machen mit dem Psalm weiter. So, ja, ich versuche das ein bisschen abzukürzen, aber ich hoffe, so ein bisschen Zeit gebt ihr mir. Und zwar bin ich mit dem Vers 3 dabei, Psalm 23, Vers 3. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, ist das nicht schön? Der Herr erquickt meine Seele. Was ist da eigentlich erquicken, habe ich mir so gedacht. Erquicken, kann man sich vorstellen, so im heißen Sommer. Du bist vollkommen müde und schlapp von der Hitze und dann kriegst du ein Glas Wasser. Schönes, kaltes Wasser. Das ist so richtig willkommen und das braucht man und das erfrischt wieder. Genauso ist es morgens ins Bad. Aber bei mir ist es so, wenn ich morgens aufwache, kann ich kaum aus den Augen gucken und taste mich mehr ins Bad vor. Aber nach so einem kalten Wasser sind sofort die Lebensgeister da und die Müdigkeit ist fast weggespült. Nicht ganz, aber schon ziemlich gut. Und danach kann ich mich auch vor allem im Spiegel erkennen. Vorher, sehr schwer. Also morgens tue ich mich da sehr schwer. Also wenn Wasser schon einen müden Körper oder einen ausgelaugten Körper erquicken kann und sogar es schafft, das Gehirn wieder zum Denken anzuregen und munter zu machen, wie viel mehr kann da der Herr, wie viel mehr kann Gott Stärke geben und wirklich Erquickung schenken für die, die auf ihn vertrauen. Wenn Wasser schon so eine Macht hat, dann ist die Macht unseres Herrn noch viel größer. Ja, David lebte im Vertrauen auf Gott, obwohl er selbst Hirte war und wusste, wie man Schafe hütet. Und wenn man so auf sein Leben guckt, er war ein guter Hirte, der wirklich für die Schafe alles gab, sein Leben in die Waagschale warf und sogar Löwen besiegte, sogar Bären und alles Mögliche tat für die Schafe und sein Leben sogar für sie gegeben hätte. Er war wirklich ein guter Hirte, so kann man das sagen. Aber dennoch wusste David, er braucht selbst einen Hirten. Er braucht die Führung des Herrn. Als er gegen Löwen und Bären kämpfte, um ihnen die Schafe zu entreißen, da wusste er, dass der Herr mit ihm ist. Er wusste es. Und das machte ihn stark und mutig. Er wusste, dass Gott ihn segnet und die Feinde in seine Hand gibt. In dem Fall auf den Wiesen, bei den Herden, die Löwen und Bären und Wölfe. Er fühlte sich vollkommen durch den Herrn beschützt und er wusste, dass er sein Leben bewahrt. Ja, einen Löwe zu töten oder ihn zu verjagen ist ziemlich schwierig. Vor allem dann, wenn man nur einen Hirtenstab in der Hand hat. Der reicht normalerweise nicht aus, um einen Löwen zu erschlagen. Und der Löwe nutzt vielleicht nachher den Hirtenstab als Zahnstocher. Aber eigentlich keine gute Waffe, um einen Löwen zu besiegen. Wenn der Löwe angreift, bist du normalerweise verloren. Es sei denn, du hast die Kraft von Simson, dann kannst du den auch mit den bloßen Händen erschlagen, aber die haben wir nicht. Und die hatte auch David nicht. David war eher ein kleiner Mann, aber wo er von Gott gesegnet war und er war im Kampf oft, da hat er große Feinde und feindliche Helden besiegt und vernichtet, weil Gott mit ihm war. Und das wusste er. Aber mit Gott zusammen wusste David, Löwen, Bären, Wölfe und den Goliath, den besiege ich. Mit Gott zusammen, kein Problem. Er fühlte sich durch den Herrn erquickt, seine Aufgaben zu erledigen. Auf die Herde seines Vaters Acht zu geben. Ja, Paulus brauchte auch viel Erquickung in seinem Dienst. Er erfuhr sie oft durch andere Geschwister und auch durch andere Gemeinden. Meistens kam die Erquickung für ihn, wenn er sah, wie einzelne Geschwister oder eine ganze Gemeinde sich geistlich entwickelt hatte. Das war für ihn Erquickung, wenn er sah, sie hatten Frucht. Das war für ihn Erquickung. Und er hatte für diese Gemeinden im Vertrauen auf den Herrn gekämpft und er wurde gesegnet. Und meistens haben die Gemeinden auch entsprechend nach seinen Worten, nach Paulus Worten gehandelt. Sie haben auf Paulus gehört, weil sie wussten, das Wort des Paulus ist das Wort Gottes. Also Paulus konnte durch die Frucht der Gemeinde Erquickung erfahren und er hat die Gemeinden ebenfalls erquickt. Erquickt, ermuntert, wenn steht ermutigt, dann kann man das auch oft übersetzen als ermuntert. Nicht hier du, ne, das was ermahnen heute bedeutet oftmals. Ich ermahne dich, mach das jetzt vernünftig, du, nein. Sondern ermuntern, einen dazu bringen, das richtig zu tun, das Gute zu tun. Ja, im Philemon 1, Vers 7 steht geschrieben, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Herr Philemon war ein Vorbild in der Liebe zu seinen Geschwistern und Philemon baute Geschwister um sich herum auf und stärkte sie im Glauben und das durch seine Nächstenliebe und durch alles, was er ja für Gott an seinen Geschwistern getan hat. Paulus hörte davon und freute sich darüber. Philemons Früchte erquickten den Paulus und seine ganzen Mitarbeiter, indem er wirklich auch Freude und Trost empfand. Ja, in der Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht geschrieben, also das ist praktisch eine Predigt, die Petrus vor den Juden gehalten hat. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ja, wenn man weiß, dass man sich auf den Herrn verlassen kann, dass er führt und leitet, dann bekommt das Leben einen Sinn, einen höheren Sinn, als wenn man nicht weiß, dass es einen Herrn gibt. Wenn man weiß, dass die Schuld vergeben ist und der Herr dein Hirte ist, dann hat man ein klares Ziel im Leben. Ja, letzten Sonntag hatte Nikolaus ja von der Orientierungslosigkeit der Schafe gesprochen. Schafe finden so gut wie nichts. Sie finden weder zurück in den Stall, noch würden sie Gefahren erkennen. Die gehen einfach ziemlich planlos und ziemlich führungslos, wenn sie allein wandern, wenn sie allein unterwegs sind. Ja, ein Schaf kann nicht viel. Flüchten vor Feinden kann es kaum, weil es ist relativ langsam. Ich meine, für einen Menschen ist es noch schnell, aber für einen Räuber ist es ein sehr langsames Tier. Es ist ziemlich hilflos, ziemlich schutzlos und eigentlich nur Opfer, kann man so sagen. Wenn man heute so eine Herde Schafe sieht, dann sieht man auch einen Hirten und meistens hat er einen Hund. Heute haben recht wenige Hirten so ein Verhältnis zu den Schafen, dass die Schafe diesen Hirten so nachfolgen. Also es gibt es zwar immer noch, aber es haben relativ wenige. Die sind meistens jetzt auf den Hund angewiesen, der die Herde zusammentreibt und dann kann der Hirte sie in die Richtung führen, wo sie hinwollen. Aber es gibt auch eben andere Hirten, auch heute noch welche, die ein Vertrauensverhältnis zu den Schafen aufgebaut haben. Die Schafe vertrauen ihm und folgen ihm. Nur durch Zurufen vielleicht noch geführt vom Stab, so ein bisschen so, ja, hier, du gehst da ein bisschen zu nah am Graben, komm mal ein bisschen mehr auf die Straße, so mit dem Stab geschoben. Dieses Verhältnis ist kaum noch da, aber es gibt es und wenn man so das sieht, dann wundert man sich, wie folgsam Schafe doch sein können, wenn sie Vertrauen in dem Hirten haben. Ja, von David habe ich nirgendwo gelesen, dass er einen Hund hatte. Da war keiner dabei. Die Schafe vertrauten ihm. Er weidete die Schafe mit Stab und Worten und die Schafe folgten. Ja, wir sind ja genauso orientierungslos, wenn es um unser Leben geht heutzutage. Heutzutage gibt es ja sowieso keine Sicherheiten mehr. Also darauf, wo man sich vor 10, 20 Jahren noch verlassen konnte, weiß man nicht, wie das morgen aussieht. Arbeitsplatz, sicheres Einkommen, wenn du das hast, sehr gut. Morgen kann dein Arbeitgeber pleite sein und dein Job ist weg. Du hast dein Haus, eine Kerze umgekippt oder du kannst Rechnung nicht bezahlen, das Haus ist schneller weg, als man denkt. Es ist gut, wenn man sowas hat, aber darauf vertrauen kann man nicht. Sicherheiten gibt es nicht mehr. Und egal, wie du deinen Lebensweg planst, wie du ihn versuchst zu sichern, wenn Schicksalsschläge kommen, kann alles schneller weg sein, kann dir alles schneller genommen sein, als du denkst. Du bist gesund, dir geht's gut, sehr gut. Morgen schon kannst du durch einen Unfall oder durch Krankheit an der Schwelle des Todes stehen. Ja, eins ist gewiss, dieses Leben endet tödlich. Egal, ob du dir deinen Lebensweg gewählt hast oder ob er dir aufgezwungen wird, weil viele haben gar nicht die Möglichkeit zu wählen. Wenn Menschen aus absoluter Armut kommen, kommen sie sehr schlecht raus, sie haben gar keine andere Wahl. Es ist sehr, sehr schwer, oftmals sich deinen Weg selbst auszusuchen. Und dennoch weißt du nicht, ob du damit zum Ziel kommst. Eigentlich kann ich dir sagen, wirst du niemals zu deinem Ziel kommen, wenn du deinen Lebensweg ohne Gott gehst, wenn du ohne den Herrn deinen Weg gehst. Aber es gibt diesen einen Hirten, der dich sicher durch dieses Leben leiten kann, der den Weg zum Haus des Vaters kennt. Ihm zu folgen heißt es, den Tod zu überwinden und in den himmlischen Stall zu finden. Ja, Stall möchte ich jetzt in Anführungszeichen setzen, weil der Stall ist die um ein Vielfaches schönere, größere Nachbildung des Tempels in Jerusalem. Entschuldigung, natürlich ist der Tempel in Jerusalem die Nachbildung und der himmlische Tempel, das himmlische Jerusalem ist das Original. Und der Tempel in Jerusalem ist die kleine Kopie oder Nachbildung und dazu noch relativ billig, wenn man erkennt, was im Himmel für ein Reichtum ist. Ja, den Weg zum Vater im Himmel kennt nur der gute Hirte, unser Herr Jesus Christus. Ihm nachzufolgen bedeutet dann auch eine sichere Ankunft. Ja, bisher habe ich jetzt von Lebenszielen, große Pläne und so geredet. Aber auch im Kleinen, tagtäglich oder selbst wenn dir einfällt, oh, das müsste ich noch machen, du kannst jede Kleinigkeit vor dem Herrn bringen und kannst dann darauf vertrauen, dass er dich führt. So ist es gut, morgens im Gebet die Pläne Gott für den Tag anzuvertrauen und mit ihm abzusprechen, ist das in Ordnung. Ja, sind die Pläne in Gottes Augen gut, so wird er diese Pläne bestimmt segnen. Er wird sie segnen, wenn das wirklich auch in seinem Sinn ist. Vielleicht bewahrt er dich aber auch vor Dummheiten oder Sünde. Wenn du ihm auch die Pläne, die vielleicht nicht ganz so gut sind, anvertraust, kann er vielleicht dich da bewahren. In Psalm 37, Vers 5 steht, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Oder in Sprüche 16, Vers 3, befiehl den Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Es ist so, der Weg zum Himmel, zum Vater, ist nur eng, ist ein schmaler Weg und eine enge Pforte. Und es sind wenige, die ihn finden. Finden, selbstständig kann man ihn sowieso nicht, sondern nur der gute Hirte, nur Jesus kann uns diesen Weg öffnen und ihn brauchen wir. Aber wie können wir sicher sein, dass Jesus der gute Hirte ist? Er hat es gesagt, um seines Namens willen, in seinen Worten ist nur Wahrheit. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich möchte den Vers nochmal vorlesen. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, Amen. Wir können diesem Namen vertrauen. Er ist der gute Hirte. Ihn dürfen wir glauben. So, ich übergebe an Micha.
Reserven hervorrufen. Ja, Psalm 23 ist das Thema. Ich habe den Vers 4, der nächste Vers. Und ich möchte den Vers einmal zu Beginn vorlesen. Hier steht, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, auch ich werde diesen Vers heute, wie ja, Nikolaus es gemacht hat, ein bisschen, muss ich links und rechts schauen. Da komme ich nicht drum herum. Aber bevor wir das machen, möchte ich einmal einen kleinen Blick auf den Autor werfen. Der Autor, wie im Vers 1 steht, ist David. Er ist später auch der König Israels. Aber vor seinem Amt als König hat er als Hirte die Herde seines Vaters gehütet und das Vollzeit. Wir lesen von ihm, dass er das mit Leidenschaft tat. Wir lesen, wie er die Herde vor wilden Tieren beschützte, was Dietmar auch gerade schon erzählt hat, und das mit vollem Einsatz. Wir haben es hier also mit einem absoluten Vollprofi zu tun, ein Experte, ein Fachmann. Wer wäre also besser geeignet, diesen Psalm zu schreiben als David? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte eigentlich ganz gerne Menschen. Und besonders gerne, wenn sie arbeiten. Das liegt nicht daran, dass ich nicht arbeiten möchte. Es ist einfach nur sehr interessant. Habt ihr mal so einen richtigen Vollprofi bei der Arbeit gesehen? Ein Handwerker, der sein Werk versteht, der mit wenigen gezielten Handgriffen zum Ziel kommt? Einen erfahrenen Sanitäter oder Arzt, der in einer absoluten Stresssituation seelenruhig bleibt? Ein Gärtner, der sich liebevoll um seine Pflanzen kümmert und ganz genau weiß, was jede einzelne Pflanze braucht. Also, ich finde, das macht Freude. Das ist faszinierend. Und David gibt uns hier in diesem Psalm einen tiefen Einblick in die Arbeit eines Hirten. Und zwar aus der Sicht eines Schafs. Und es macht Freude, ihm dabei zuzusehen. Aber warum aus der Sicht eines Schafs? Nun, ich denke, dass David sich einfach oft wie ein kleines, unbedeutendes Schaf gefühlt hat. Aber als ein Schaf, das von seinem Hirten, von seinem Gott, von Jahwe geliebt wurde. Er hat die Beziehung zwischen einem Hirten und seinem Schaf auf seine Beziehung mit Gott ja, bezogen oder übertragen. Und wir lesen im Neuen Testament oft, dass Jesus dieses Gleichnis wieder aufgreift und uns seine Liebe zu den Menschen versucht bildlich zu machen. Aber diesmal aus der Sicht des Hirtens. Also, wir sind die Schafe und Gott ist der gute Hirte. Das ist ein Bild, das einfach treffend ist, weil Schafe unglaublich eigensinnig und dusselig sind. Und sie finden sich häufig in Situationen wieder, in denen sie eigentlich nicht sein wollen, genau wie wir Menschen. Aber gut, fangen wir an mit dem Vers. Der Vers startet damit, dass wir von einem Tal hören. Er gliedert sich in zwei Teile, einmal in dieses Tal des Todes und danach kommt sein Stecken und sein Stab. Ja, und um den ersten Teil müssen wir uns, nämlich dieses Tal des Todes, müssen wir uns im Kontext des ganzen Psalm 23 ansehen. Denn David beschreibt hier den Lebensabschnitt eines Menschen, oder einen Lebensabschnitt eines Menschen. Wir lesen in Vers 2, dass uns der Hirte, also Gott, auf grünen Auen weiden wird und uns an stille Wasser führt. Diesen Vers können wir einmal auf gute Zeiten in unserem Leben beziehen, aber eben auch auf die Ewigkeit, die uns noch bevorsteht. Und im Anschluss beschreibt er den Weg dorthin. Wie Dietmar vorher beschrieben hat, führt er uns auf rechter Straße. Und danach gibt es das Tal des Todes. Und dieses Tal des Todes führt hinauf ins Hochland, wo er uns einen Tisch vor unseren Feinden decken wird. Was David hier beschreibt, ist der alljährliche Weg, den ein guter Hirte jedes Jahr zu Beginn des Sommers mit seiner Herde zurücklegte. Über den Winter und den Sommer, über den Winter und den Frühling wurden die Schafe zu Hause in der Hürde gehalten oder im Stall und wurden dort versorgt. Und nach dem Frühling wanderte der Hirte mit den Schafen in das Bergland hoch. Denn dort gab es grüne Auen und stilles Wasser. Und dieses Bild gebraucht David, um uns zu zeigen, wie Gott uns ans Ziel führt. Und in Vers 4 lesen wir dann eben von diesem Tal des Todes. Ich weiß nicht, wie ihr euch so ein Tal des Todes vorstellt, wenn ihr euch mal so ein Bild im Kopf malt. Aber in meinen Gedanken war das immer ein ziemlich dürres und trockenes Tal. Irgendwo lagen noch die sterblichen Überreste eines Tieres rum. Aber das war tatsächlich nicht das, was David im Kopf hat, als er diesen Vers geschrieben hat. Wollte ein Hirte seine Herde in das Hochland bringen, dann musste er zuvor am Fuß des Berges durch tiefe Täler schreiten, an denen links und rechts schroff und hoch die Felskanten ragen. Und in diesen Tälern dann lauerten Gefahren. Es gab wilde Tiere, Steinschläge, Lawinen und auch das Wetter kann sich in den Bergen und gerade am Fuß des Berges teils von eins auf andere sehr schnell ändern. Aber die Schafe waren die ganze Zeit über in der unmittelbaren Nähe ihres Hirten. Und genau dieses Bild brauchen wir, um das Tal des Todes zu verstehen. Denn auch in unserem Leben befinden wir uns früher oder später einmal in genau so einem Tal. Vielleicht auch mehrmals. Die Sorgen und die Nöte türmen sich wie schroffe Felskanten links und rechts auf und es gibt nur einen einzigen Weg. Nach vorne. Und gerade in diesen Zeiten sind wir besonders anfällig für Versuchungen und Angriffe des Teufels. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir können uns einsam und verlassen fühlen. Aber David macht uns Mut. Denn der Hirte war stets da und hat sich um die Herde gekümmert. Ist euch mal aufgefallen, mit welch einer Zuversicht und Hoffnung und Stille dieser Vers gelesen wird? Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da klingt keine Furcht durch, da klingt keine Angst durch, da klingt keine Not durch. Das kann David auch ganz anders. Na, habt ihr ja schon mal gelesen in dem Psalm, wenn David Not und Angst beschrieben hat? Der findet dafür richtig gute Worte. Er findet richtig gute Umschreibungen, wie sich Angst und Not anfühlen. Aber davon ist hier keine Spur zu finden. Diese Reise durch das Tal des Todes wird mit einer Zuversicht und Ruhe erwähnt, dass es schon echt bemerkenswert ist. Können wir mit einer solchen Ruhe und Zuversicht in das Tal des Todes eintreten? Oft behaupten wir, dass wir Gott vertrauen. Aber wenn die Stürme im Leben kommen, wenn das Tal des Todes lauert, wie oft lassen wir uns dann aufwühlen und einschüchtern? Wir behaupten, ihm zu vertrauen, und wenn die Prüfung kommt, fallen wir in tiefste Verzweiflung. Anstatt mit erhobenem Haupt auf den Hirten zu schauen und furchtlos zu folgen. Wir sind bequeme Menschen geworden. die die Schwierigkeiten meiden und immer den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Und da stellt sich die Frage, gibt es denn nicht einen besseren Weg als durch so ein Tal? Hätte der Hirte nicht auch eine alternative Route wählen können? Hätte Gott uns nicht all die Probleme, Sorgen, Nöte und Ängste ersparen können? Die Frage kann man ganz eindeutig mit Ja beantworten. Ja, das hätte er. Es gibt bessere Wege auf das Bergland, als durch die Täler zu gehen. Sie lassen sich einfacher laufen und sind bei weitem nicht so gefährlich. Aber es gibt da ein Problem. Wisst ihr, Wasser fließt nicht den Berg hinauf und Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Immer die tiefste Stelle, an der es fließen kann. Und das Schmelzwasser von den Bergen floss genau durch diese Täler durch. Sie waren also alles andere als trocken. Und diese langen Wanderungen, die der Hirte mit seiner Herde zurücklegte, machten müde und durstig. Und in diesen Tälern gab es Wasser im Überfluss, um eine ganze Herde mit kühlem, erfrischendem Wasser zu versorgen und zu erquicken, wie Dietmar es gerade gesagt hat. Und so verhält es sich auch mit dem Segen in unserem Leben. Denn der Segen Gottes fließt immer durch die tiefsten Täler in unserem Leben. Wir wollen Gottes Segen, aber wir wollen die Unannehmlichkeit nicht. Aber genau dadurch kommt Segen in unser Leben. Du möchtest mit Geduld gesegnet werden? Gott wird mit dir durch lange, lange Täler gehen. Du möchtest lernen zu lieben? Gott wird mit dir durch kalte, unbarmherzige und lieblose Täler gehen. Du möchtest mit Weisheit gesegnet werden? Gott wird mit dir durch kurvige, steile, schwierige und knifflige und verzwickte Täler gehen. Du möchtest mit Freude gesegnet werden? Gott wird mit dir durch traurige, öde und verlassene Täler gehen. Gottes Segen fließt durch die Täler deines Lebens. Und wir sollten nicht davor zurückschrecken, denn genau dort finden wir seinen Segen. Halte den Kopf hoch und schaue auf den Hirten. Er wird dich behüten und dich sicher durch diese Täler hinauf zum Hochland bringen, auf die saftigen Auen und zu den stillen Wassern des Lebens führen. Ja, im nächsten Abschnitt des Vers 4 finden wir dann zwei Werkzeuge des Hirten. Einmal den Stecken und sein Stab, und David schreibt über sie, dass sie das Schaf trösten, dass sie Trost spenden. Unter dem Stab können wir uns alle noch gut etwas vorstellen, dieser typische Hirtenstab, aber was ist ein Stecken? Ein Stecken war eigentlich nichts anderes als ein Knüppel. Aber wie kann ein Knüppel und ein Stock Trost geben? Der Stecken und der Stab stehen für Schutz und die Führung, die ein Schaf unter der Führung seines Hirten genoss. Und so stehen auch wir unter dem Schutz und der Führung Gottes. Mit dem Knüppel beschützt der Hirte seine Herde. Er gab ihnen Schutz und Zuflucht. Der Knüppel war der verlängerte Arm des Hirten. Er ist ein Symbol für die Stärke, Macht und Autorität Gottes. Es gibt nichts, was ihm nicht unterworfen wäre, und wir dürfen darauf vertrauen, dass er wachsam über uns wacht. Der Knüppel wurde aber nicht nur dafür verwendet, um Gefahren abzuwenden. Manchmal hat auch ein störrisches Schaf den Knüppel zu spüren bekommen. Wenn zum Beispiel ein Schaf die Herde verlassen hat und sich giftigen Kräutern oder anderen Gefahren zugewandt hat, dann wurde der Knüppel auch gerne mal dazu gebraucht, um das Schaf wieder zurück zur Herde zu bewegen. Und so gibt es auch Momente in unserem Leben, in denen Gott uns Schmerzen zufügen muss, um uns vor uns selbst zu beschützen. Wenn wir die Gemeinde, also die Herde, verlassen, wenn wir uns der Sünde zuwenden und auf dem Irrweg sind, dann müssen wir damit rechnen, dass Gott uns auch mit Leid und Schmerzen wieder zurück auf den richtigen Weg bringen wird. Ja, der Stab hingegen war ein ziemlich universelles Werkzeug in der Hand des Hirten. Es ist ein Symbol für Gottes Führung und Hilfe in unserem Leben. Mit ihm hat der Hirte einzelne Schafe zum Beispiel einen sanften Druck in die Seite gegeben, ja, um sie in die richtige Richtung zu leiten. Mit dem Stab konnte der Hirte Schafe aus verzwickten Situationen helfen, wenn sie zum Beispiel in eine Grube gefallen waren. Und dann konnte er mit dem gebogenen Ende das Schaf wieder herausziehen. Aber Schafe haben sich auch bei der Suche nach Gras gerne in Dornbüschen verheddert. Mit dem Stab konnte der Hirte die Schafe aus den Dornen befreien. Mit ihm richtete er auch die Jungtiere auf und übergab sie dem Muttertier, damit sein eigener Geruch das Muttertier nicht davon abhielt, sich um ihr Kind zu kümmern. Gott führt und leitet uns in unserem Leben. Wenn wir uns in den Dornen der Sünde verheddert haben, dann kommt er und befreit uns mit Liebe und Geduld. Er leitet uns in die richtige Richtung, damit wir auf seinem guten Weg wandeln, und er richtet Neubekehrte im Glauben auf und hilft ihnen auf die Beine. Aber es gab noch etwas, was der Hirte mit seinem Stab gemacht hat. Und zwar hat er mit dem Stab die Schafe ganz genau untersucht. So ein Schaf kann mitunter ein ganz schön dickes Fell haben und darunter können sich allerlei Ungeziefer und Wunden verstecken, die nur schwer zu sehen sind. Und Gott beschreibt den Prozess in Hesekiel 20, Vers 37. Dort steht, Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Ein Schaf, das unter dem Stab hindurchgegangen war, war gezählt und sorgfältig untersucht, damit es ihm am nichts fehlt. Und ja, Gott schaut sich auch ganz genau dich an. Er weiß, was dir fehlt. Er weiß, wo das Ungeziefer ist. Er weiß, wo die Wunden in deinem Leben sind. Oft verstecken wir eben unsere Wunden und das Ungeziefer in unserem Charakter unter einem dicken Pelz von Verschlossenheit und Schweigsamkeit. Aber Gott durchleuchtet uns und schaut auch in die entlegensten Ecken unseres Herzens. Im Psalm 139, Vers 23 und 24 können wir lesen, Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Ja, wie der Hirte seine Schafe mit dem Stab durchsucht, so durchsucht Gott unser Herz. Er erkennt, wenn wir auf Abwegen sind und leitet uns zurück auf rechter Bahn. Ja, damit wir eben dort ankommen, wo er uns haben will. Im Hochland. Dort, wo die grünen Auen sind, das saftige Gras, die stillen Wasser. Und wir müssen lernen, darauf zu vertrauen, dass er uns eben dorthin bringt. Dass wir uns nicht ablenken lassen von irgendwelchen Belanglosigkeiten, die links und rechts sind, und dass wir uns nicht einschüchtern lassen von diesen schroffen und hohen Felsen, die links und rechts von uns wagen und uns eigentlich keinen anderen Ausweg geben, als nach vorne zu gehen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Hirte immer in unserer Nähe ist, dass der Hirte uns liebt und dass es dem Hirten alles daran gelegen ist, uns ans Ziel zu bringen. Amen. Ich kann noch beten, ja. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Psalm 23 gegeben hast, deine Perle von Poesie, die du David dort eingegeben hast durch deinen Geist, ja. Ich danke dir, dass du Menschen gebrauchst und ja, nicht nach dem, was sie alles geleistet haben, dass du keine hochgestellten Menschen in deinem Worte nur verwendest, ja, die dein Wort geschrieben haben, sondern es sind Hirten, es sind Fischer, es sind arme Menschen, schwache Menschen, und ja, so dürfen wir von deinem Worte lernen, Herr. Ja, wir lösen in diesem Psalm 23, wie du deine Herde führst, wie du sie ans Ziel bringst, wie du sie über lange Wanderungen, Herr, durch tiefe Täler, aber schlussendlich doch zum Hochland führst und uns dort weidest, und wir dürfen auf dich vertrauen und dürfen uns von dir führen lassen. Herr, hilf du unserem Unglauben und lehre uns zu glauben. Amen.